Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute ist Bernhard Wolf zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Herr Wolf, Sie haben mehr als 10 Berufe. Werbekaufmann, Wirtschaftspädagoge, Werbetexter, Zauberkünstler, Moderator, Ideenentwickler, Vortragsredner, Rückwärtssprecher. Und jetzt geht mir fast die Luft aus. Und Sie sind Autor des Buches Denken hilft. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Denken hilft, wobei?
Denken hilft, meine Zukunft zu planen, Probleme im Alltag zu lösen, die Welt besser zu verstehen, auch bei ganz alltäglichen Dingen, die das Gedächtnis betreffen. Wie merke ich mir Namen? Wie verarbeite ich Informationen besser? Es gibt im Leben viele Situationen, in denen Denken hilft. Und ich gebe zu, es gibt auch Situationen, in denen Denken überhaupt nicht hilft. Aber mein Buch handelt von den Situationen, in denen es der Fall ist.
Denken wir nicht automatisch immer?
Naja, unser Denken kann unterschiedlich ablaufen, ne? Also wir können den Gedanken freien Fluss lassen. Wir können also ganz, ganz divergent denken, in alle Richtungen denken, gucken, wo uns die Gedanken hinführen. Wir können aber auch sehr konvergent, problemlöserisch denken. Wir können bestimmte Denktechniken benutzen, wie mit einem Algorithmus an bestimmte Probleme rangehen. Wir können beim Gedächtnis bestimmte Tipps, Tricks nutzen, damit das Gedächtnis besser funktioniert. Denken ist auf jeden Fall kein Zufall.
Und für diese Techniken sind Sie der Experte, Bernhard Wolf. Das Buch Denken hilft haben Sie für Ihre Frau Tina geschrieben, so steht es im Einband. Und für 23, wer ist das?
Ja, das ist schon die erste kleine Knobelaufgabe in dem Buch. Tina und die 23, die Zahl 23 ist eine Glückszahl. Das ist einfach wirklich eine private Glückszahl. Und da geht es auch in dem Buch drum, warum Menschen zum Beispiel Glückszahlen haben und vor allen Dingen darum, wenn man mal eine hat, warum man die dann plötzlich andauernd und überall wahrnimmt. Und das geht mir mit der 23 genauso. Seit wir beschlossen haben, das ist unsere Glückszahl, sehen wir überall die 23. Also wenn ich jetzt hier irgendwo hingucke, werde ich garantiert die 23 erkennen. Wenn ich Nummernschilder sehe, springt die 23 mir ins Auge. Auf der Autobahn, Abfahrt 23. Und das ist ein spannendes Phänomen, weil dadurch, dass es meine Glückszahl ist, mein Denken darauf aktiviert ist, diese Zahl wahrzunehmen. Das ist ein Grundmechanismus des Denkens. Ich nehme die Dinge, die ich erwarte, umso schneller wahr.
Bei 23 fällt mir ein Film ein, der mal vor ein paar Jahren lief. Da ging es um Illuminaten. Kann das sein?
Ja, also es gibt dann auch noch diverse Verschwörungstheorien hinter der 23. Und es bietet sich an, auch Verschwörungstheorien draus zu machen. Genau wie mit geheimen Botschaften beim Rückwärtssprechen. Können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber überall, wo meine Wahrnehmung überraschende Dinge produziert, da versuchen Menschen häufig dann wirklich esoterische Erklärungen zu finden, die es manchmal gar nicht bedarf, um das zu erklären.
Sie haben eben gesagt, Sie haben sich diese Zahl 23 ausgesucht als Ihre persönliche Glückszahl, Sie und Ihre Frau, und sehen die seitdem auch überall. Ich habe zum Beispiel die Zahlen 7 und 13 als Glückszahlen. Wobei können mir diese Zahlen behilflich sein im Alltag?
Also wenn Sie sie glücklich machen, haben Sie schon quasi den Hauptgrund erfüllt. Sie, da ist es ganz spannend auch, dass Sie die 13 als Glückszahl gewählt haben, weil man ja eigentlich denkt, das ist eine Pechzahl.
Aus Trotz.
Aus Trotz. Verrät vielleicht auch ein bisschen das, was über die Person. Welche Glückszahl habe ich mir ausgesucht? Die 13. Trotz allem, die 13 ist meine Glückszahl. Und ergänzend haben Sie sich dann die 7 ausgesucht, weil das eine magische Zahl ist und weil ein Psychologe namens Miller in den 50er Jahren herausgefunden hat, 7 ist die Anzahl der Informationseinheiten, die wir quasi im Bewusstsein aktiv verarbeiten können. Es gibt auch die 7 Zwerge und die 7 Weltwunder. Es gab früher mal die 7-stellige Telefonnummer. Deshalb ergänzen sich Ihre beiden ausgewählten Glückszahlen komplementär und stehen vielleicht für Ihre perspektivenreiche Sichtweise aufs Leben, wenn ich das mal so philosophisch interpretieren dürfte. Ist das so?
Da ist was dran, ja. Gut getroffen. Ja. Bernhard Wolf, Gründer des Think Theaters, das ist Deutschlands erste Show zum Thema Denken und Gehirn. Sie nennen es intelligentes Entertainment für Firmentagen und Events. Und dabei wollen Sie, Bernhard Wolf, und Ihr Team dem Denken und dem Gehirn und der Merkfähigkeit auf die Sprünge helfen. Merkfähigkeit, ja, mir geht es so, dass ich mit Namen oft Probleme habe. Ich habe zwar ein sogenanntes fotografisches Gedächtnis, also ich kann mir sehr gut Gesichter merken oder was die Person, die ich vorgestern kennengelernt habe, zum Beispiel anhatte. Aber oft fehlt mir der Name dazu. Selbst bei Kollegen, die ich seit 10 Jahren kenne, stehe ich plötzlich und mir fällt der Name nicht ein. Was kann ich da tun?
Ach, erstmal sich nicht darüber erschrecken, dass es so ist. Da kann ich Sie beruhigen. Fast jeder hat Schwierigkeiten, sich Namen zu merken, mich selbst eingeschlossen. Ich bin da sogar ein besonderer Experte im negativen Sinne. Also wenn ich mich nicht darauf konzentriere, bin ich schrecklich vergesslich, was Namen betrifft. Vielleicht habe ich mich deshalb auch genau deshalb mit diesen Techniken beschäftigt. Der Grund, dass wir Namen vergessen, ist, dass Namen abstrakte Informationen sind, die einem Menschen zugeordnet sind. Es war früher ja mal anders. Da hieß der Müller Müller, der Meier Meier, der Schneider Schneider. Heute heißt jemand so, dass es den Menschen überhaupt nicht mehr beschreibt. Das ist abstrakt und macht es uns schwierig. Außerdem haben wir fürs Namen merken in der Evolution nur ein paar Jahrhunderte Zeit gehabt, das überhaupt zu erlernen, während Gesichter lernen natürlich in der Evolution eine fundamentale Fähigkeit ist, dass ich Menschen kenne, Gesichter erkenne und wiedererkenne. Daher kommt auch das Gefühl, Mensch, ich kann mir Gesichter gut merken, also ich habe ein fotografisches Gedächtnis oder erkenne sehr schnell ein Gesicht und dann fällt mir der Name nicht ein. Das ist vom Gehirn her ganz natürlich. Und was ich tun kann, eigentlich zusammengefasst 3 Tipps. Der erste ist, ganz häufig vergesse ich Namen deshalb, weil ich sie irgendwann mal nicht richtig verstanden habe. Es gibt viele Situationen, in denen ich Menschen treffe und die stellen sich vor und jeder sagt ganz kurz seinen Namen. Und ich habe hinterher das Gefühl, ich habe den Namen vergessen. Dabei habe ich ihn überhaupt nicht richtig verstanden, aufgenommen und verarbeitet. Also, wenn jemand seinen Namen sagt, bewusst zuhören oder gegebenenfalls nachfragen. Das zweite ist, den Namen wiederholen. Also dann wirklich mal Frau Röder, hey Frau Röder, schön, dass wir hier sitzen, Frau Röder. Den Namen benutzen, manchmal auch nur für sich alleine, still im Geiste, damit es nicht zu penetrant wird. Und das dritte ist, möglichst eine kleine Eselsbrücke, ein Bild zu finden, was mit dem Namen zu tun hat. Bei Wolf ganz einfach stelle ich mir den Wolf vor, der hier am Mikrofon sitzt und den Mond anheult. Und bei Frau Röder, da fällt mir dann ein, Rödeln für Arbeiten. Das ist so eine ganz fleißige, die sitzt den ganzen Tag im Studio und schneidet.
Ja, klar.
Und so. Also eine kleine bildliche Eselsbrücke hilft dann nochmal on top.
Ja, also Wolf ist in der Tat nicht schwierig. Bernhard Wolf, das ist Ihr Name. Bernhard steht für Beinhard. Dann im Zusammenhang mit Wolf. Da würde es mir in der Tat nicht schwer fallen. Ein paar Eselsbrücken haben Sie uns eben genannt. Gibt es denn auch Tricks, wenn die mal nicht funktionieren? Also wenn alles versagt, wie kann ich mir dann aus peinlichen Situationen heraushelfen?
Indem ich sage, entschuldigen Sie, können Sie, sagen Sie mir Ihren Namen gerade nochmal, ich habe ihn vergessen. Das mache ich auch ganz am Ende, wenn gar nichts hilft. Man macht sich häufig einen großen Stress damit, der dann das Gehirn und das Gedächtnis on top blockiert. Also wenn ich jemanden treffe und nach einer bestimmten Zeit fällt mir der Name nicht ein, dann kann ich nochmal vielleicht jemand, der in der Nähe ist, fragen, wie hieß denn der? Am Ende ist es aber auch einfach möglich, offen zu sein und nochmal nachzufragen. Allerdings, diese klassische Situation, mir liegt ein Name auf der Zunge, das kennt, glaube ich, auch jeder. Man weiß den Namen, aber er kommt einfach nicht raus. Da hilft es dann nicht, verbohrt zu überlegen, Mensch Gott, wie war der Name und sich auf diesen Namen zu konzentrieren, sondern in Anführungsstrichen drumherum zu denken. Also wenn es jetzt um Sie geht, würde ich mir das Bild abrufen, Mensch, wir waren im Studio und dann, wer war da noch, wie sah das aus, was haben Sie mir zu trinken, hier freundlicherweise ein Wasser auf den Tisch gestellt. Ich erschließe mir die ganze Situation und irgendwann macht es Peng und der Name kommt von allein. Weil unser Gehirn ja wie ein Netzwerk aufgebaut ist, Informationen miteinander vernetzt sind. Und wenn ich mich nur auf das fokussiere, was ich gerade nicht weiß, wird schwierig. Ich mache mir Stress, das blockiert. Mein Vorschlag ist nur, dass man sich nicht rein verbohrt in etwas, was man nicht weiß, sondern lieber nochmal einen Schritt zurück macht und ein bisschen drumherum denkt. Und wenn es dann immer noch nicht einfällt, dann muss man auf den Spickzettel gucken oder nachfragen.
Denken hilft, heißt das Buch, das der heutige Doppelkopfgast Bernhard Wolf geschrieben hat. Und darin entführt er uns in das Atelier der Gedächtniskünstler. Und da finden wir 7 Merkstoffe, mehr dazu gleich. Der Gründer und Chef der Think Theaters denkt und lebt und spricht nach dem Motto Think Innovative. Und folgerichtig hat auch ihr erster Musikwunsch, Herr Wolf, mit Denken zu tun.
Ich würde starten mit dem Thema Think mit Aretha Franklin.
Bernhard Wolf hat seine Diplomarbeit in Wirtschaftspädagogik geschrieben über das Thema Gedächtnistricks. Und irgendwann nach einigen Jahren ist ein Buch daraus geworden und das heißt Denken hilft. Und in diesem Buch beschreiben Sie, Herr Wolf, das Atelier der Gedächtniskünstler. Und da geht es um 7 Merkstoffe. Welche sind das?
Das Atelier der Gedächtniskünstler, da geht es ja wirklich drum, quasi wie mit welchen Werkzeugen, mit welchen Wirkstoffen die Gedächtniskünstler arbeiten. Und die Grundidee bei der Gedächtniskunst ist, Dinge miteinander zu verbinden, die ursprünglich nicht miteinander verbunden waren. Was per se dem Gedächtnis hilft, finde ich etwas, was noch nicht mit Wissen, was ich im Kopf habe, verbunden ist. Wenn ich das mit Dingen, die ich im Kopf habe, verbinden möchte, dann muss ich irgendeine Assoziation herstellen. Das passiert im Alltag, wenn ich Informationen verarbeite, bis zu einem bestimmten Maße ziemlich automatisiert. Aber ein Gedächtniskünstler, der macht das ganz bewusst. Also ein Gedächtniskünstler würde zum Beispiel, wenn er die Wohnung verlässt in einer Stunde und sich daran erinnern möchte, ich darf auf keinen Fall vergessen, das Bügeleisen auszumachen, würde er sich ein Bild machen und würde sich vorstellen, wie er den Türdrücker drückt, der Wohnungstür, und wie dieser Türdrücker ein heißes Bügeleisen ist und er sich schrecklich die Finger verbrennt. Und das würde er sich bildlich vorstellen. Und wenn er dann in einer Stunde losgeht und dann den Türgriff fasst, wird ihn das an das Bügeleisen erinnern. Also er wird genau dieses Bild, was er sich vorgestellt hat, wird in dem Moment, in dem er den Türgriff anfasst, wieder entstehen.
Gedächtniskünstler sind Sie, Bernhard Wolf, und Künstler im wahrsten Sinne des Wortes, denn man kann Sie auch auf der Bühne erleben in Ihrer Show Think Theater oder als Vortragsredner. Und Sie sind Chef und Gründer des Think Theaters. Das wäre jetzt ein Merkstoff. Was ist mit den anderen 6?
Die anderen 6, es kommt eigentlich bei diesen Merkstoffen darauf an, das Gehirn herauszufordern und dem Gehirn mehr oder weniger extreme Dinge anzubieten. Also manchmal so ein bisschen wie Privatfernsehen, also Action ist ein Wirkstoff. Alles, was nach Rambazamba aussieht, was Action macht, was erlebnisreich ist, wenn ich auf der Straße irgendwie auf dem Wochenmarkt plötzlich der Birnenstand in sich zusammenbricht, das ist Action, das kann ich mir gut merken. Alles, was einen Newswert hat, also Dinge, die ich noch nie zuvor gehört und gesehen habe, der Elefant mit 7 Rüsseln, wäre also ziemlich sensationell, würde ich mir merken. Extreme, sich Dinge besonders groß, besonders klein vorstellen, hilft dem Gedächtnis. Effekte überlegen, Dinge passieren lassen, die eigentlich nicht gehen, wie ein Zauberer.
Also das muss man alles in seinem Hirn konstruieren, ne? Die Dinge, die nicht wirklich passieren, aber man kann sie diesen Personen oder diesen Situationen zuschieben.
Genau, diese Merkstoffe helfen dann, Informationen auf eine bildliche, ungewöhnliche Art herzustellen. Und der Hintergrund ist, dass ich dadurch, nehmen wir mal das Beispiel Namen, überhaupt eine abstrakte Information in ein Bild verwandle. Wenn jemand zum Beispiel Kuschewinski heißt, ganz abstrakt kann ich mir nicht merken, aber Kuschewinski, wenn ich reinhöre und gucke, welche Bilder entstehen, stelle ich mir vor, Kuschewinski, Kuhchef in Skiern, klingt ein bisschen wie die Kuh fährt mit ihrem Chef in Skiern den Berg runter, Kuschewinski. Dann habe ich ein Bild im Kopf, das steht für diesen Namen, für diese Information, und das stelle ich mir dann möglich extrem vor. Die Kuh fährt mit ihrem Chef den Berg runter, da sehe ich Schnee, da sehe ich Rambazamba, wie die um die Kurve fahren. Und diese Merkstoffe machen dieses Bild besonders stark. Und deshalb geht es in dem Kapitel auch im Atelier der Gedächtniskünstler eigentlich um dieses bildliche Arbeiten im Kopf. Wie gestalte ich Bilder im Kopf so, dass sie sich möglichst ins Gedächtnis einbrennen, dass sie eine möglichst starke Wirkung haben.
Und das ist das Geheimnis, wenn wir uns jetzt auf andere Dinge beziehen, die wir uns merken müssen. Also ich stehe immer wieder mal in meiner Bank, will Geld abheben und weg ist sie, meine PIN-Nummer. Was kann ich da machen?
Das ist mir auch mal passiert, da war ich südeuropäischen Ausland und wollte Geld abheben. Bin an diesen Geldautomaten gegangen und habe dann die Nummer eingegeben und das hat überhaupt nicht funktioniert, bis ich auf die Tastatur geguckt habe und gesehen habe, Mensch, hier sind die Ziffern ja in einer ganz anderen Reihenfolge angeordnet. Ja? Und da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Ich konnte wirklich die Geheimzahl nicht erinnern, aber ich konnte erinnern, in welcher Reihenfolge ich mit dem Finger über die Tastatur gehe. Und das ist ganz spannend, weil was ist da passiert? Ich hatte irgendwann mal diese vierstellige Geheimzahl im Kopf. Und dann habe ich angefangen, mit dem Finger immer dieselbe Reihenfolge der Taste zu drücken. Und das hat sich so automatisiert, dass quasi die Erinnerung an die Geheimzahl in meine Fingerspitze gewandert ist. Und wenn dann irgendwo die Zahlen vertauscht sind, dann wird's schwierig. Also was Geheimzahlen betrifft, das ist ja eine Länge so 4 Ziffern. Das haben die meisten Leute ja, kriegen das ja relativ problemlos hin. Schwieriger wird es, wenn ich vom Fernseher sitze und plötzlich wird eine Gewinnnummer eingeblendet für ein Gewinnspiel. Lange Telefonnummer und ich will unbedingt mitspielen. Da hilft etwas, was die Psychologen phonetische Schleife nennen. Also sich eine längere Zahl einfach quasi wie eine Schleife immer wieder selbst vorsagen im Kopf. So lange, bis ich einen Stift in der Hand habe und das aufs Papier bringen kann und das sozusagen fixieren kann.
Also hilft auch, wenn man öfter mal seine eigene Telefonnummer weitergeben muss.
Ja. Übrigens, muss ich gerade sagen, die eigene Telefonnummer weitergeben. Wir haben natürlich selber einen großen Einfluss darauf, ob jemand anders sich erstens unseren Namen merkt, zweitens sich eine Telefonnummer merkt, die ich sage. Einer der absurdesten Fehler ist, wenn Leute ihre Telefonnummer mitteilen, jemand anderem, und dann unterschiedliche Rhythmen benutzen. Also dann sagen sie beim ersten Mal so, meine Telefonnummer ist 7308221 und beim zweiten Mal 730-88-21 und dann beim dritten Mal noch wieder einen anderen Rhythmus. Das bringt den, der zuhört und der sich es merken soll, nur durcheinander. Also lieber dreimal genau im selben Rhythmus wiederholen und in derselben Sortierung, dann funktioniert es.
Mit 20 Jahren waren Sie, Bernhard Wolf, Weltmeister im Comedy-Zaubern. Was ist das denn?
Ja, das ist lustig. Comedy-Zaubern ist lustig. Das muss man sich so vorstellen. Es gibt ja Zauberkünstler auf der ganzen Welt. Die haben einen Verein, einen weltweiten Verband und der trägt alle 3 Jahre eine Weltmeisterschaft aus in ungefähr ein Dutzend unterschiedlicher Sparten. Das ist ein bisschen wie bei der Olympiade. Und ich habe vor 20 Jahren mit 2 Kollegen zusammen eine Comedy-Zaubershow gehabt. Die hieß Die Plebsbüttel, so hießen wir. Und wir haben Parodie gemacht auf so Las Vegas-Zauberei. Also wir haben in Glitterklamotten sind wir aufgetreten, haben aber das sehr durch den Kakao gezogen. Und das fanden die Zauberer dann so lustig, dass sie uns dafür diesen Titel verliehen haben.
Sie waren Weltmeister im Zaubern und Sie haben auch während Ihres ganzen Studiums schon gezaubert. Und jetzt sind Sie ein ebenso großer Meister im Rückwärtssprechen. Was soll das denn?
Das frage ich mich auch. Also Rückwärtssprechen ist eine Entdeckung aus meiner Kindheit. Und ich glaube, auch von unseren Zuhörern jetzt haben ganz, ganz viele in ihrer Kindheit aus Spaß ihren Namen rückwärts gesprochen, mit Sprache gespielt.
Ja.
Und ich habe das auch gemacht, aber irgendwie wieder, ich habe es nicht aufgehört. Ich hatte so einen großen Spaß daran, Sprache umzudrehen, dass ich das weitergemacht habe und irgendwann auf die Bühne gebracht habe. Und inzwischen ist es für mich, das Rückwärtssprechen, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ich die Welt aus einer anderen Perspektive wahrnehmen kann, wie ich quasi neue Bedeutung entdecke, indem ich mal Dinge rückwärts lese, anders drauf schaue, die Perspektive wechsle. Und das geht wirklich auf meine Kindheit zurück. Ich komme aus Stockelsdorf, ist ein kleiner Ort oben bei Lübeck. Stockelsdorf heißt rückwärts Frotzlekotz. Und das hat mir als kleinen Bernhard so mit 7, 8 Jahren so viel Spaß gemacht, habe ich angefangen rückwärts zu sprechen.
Da konnten Sie gar nicht mehr aufhören mit. Und heute sprechen und singen Sie sogar alles Mögliche rückwärts. Ich will jetzt wirklich mal ein Beispiel hören. Fangen wir mal mit dem vielleicht für Sie einfachsten an, das Alphabet rückwärts. Wie hört sich das an?
Das hört sich ganz spannend an und zwar so. S, nolis, sk, e, w, waf, u, e, se, rei, u, e, o, ne, me, le, a, oi, i, a, e, fe, e, ed, ist, e, a.
Ja, Sie können uns ja viel erzählen, Herr Wolf. Für mich hört sich das eher an wie Botschaften aus dem Jenseits.
Oh Gott, das war es nicht.
Aber wir können ja gleich den Beweis führen, denn unser Techniker hat das alles sauber mitgeschnitten und wir werden das, was Sie rückwärts gesprochen haben, vorwärts laufen lassen. Ist das okay?
Da bin ich sehr gespannt.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Bravo. Also wirklich beeindruckend. Und das machen Sie mit ganzen Sätzen oder sogar auch Geschichten?
Ja, das mache ich mit Sätzen. So in der Show ist es so, dass Zuschauer mir Sätze sagen. Ich spiele auch ganze Szenen rückwärts. Und das wird dann gefilmt, auch mit so einem speziellen Kamerasystem und auf der Videoleinwand andersrum abgespielt. Und dann versteht man die Sachen nicht nur, dann passieren natürlich auch visuell lustige Sachen. Wenn ich zum Beispiel eine Banane esse und dabei rückwärts spreche und man lässt den Film andersrum ablaufen, dann sieht man, wie ich die Banane in kleinen Stücken wieder zusammensetze. Und das ist eine ganz, ganz schöne, überraschende, unterhaltsame Geschichte.
Ja, haben Sie noch ein paar Sätze für uns? Oder darf ich Ihnen einen
Bitte?
Satz sagen, den Sie dann vielleicht rückwärts sprechen? Also zum Beispiel, ich heiße Bernhard Wolf, bin in Lübeck geboren, sitze jetzt in der Sendung Doppelkopf und zeige, wie ich rückwärts sprechen kann.
Und das waren schon ein paar Sätze. Also ich bin Bernhard Wolf, ich bin in Lübeck geboren, sitze in der Sendung Doppelkopf und zeige, wie ich rückwärts spreche. Das probiere ich mal aus. Ich herbst strevak irche iv, ich jast no, och lop od. Nessera etne est is no, ner ob ek eb ül ne, flov drachenra eb zu eman niam. Das war jetzt eine echte Herausforderung.
Naja, wenn man sie so in Aktion sieht, könnte es auch aussehen wie ein bisschen Sitzgymnastik mit Tönen. Wir hören uns jetzt mal an, ob es stimmt.
Mein Name ist Bernhard Wolf, in Lübeck geboren und sitze in der Sendung Doppelkopf und zeige, wie ich rückwärts spreche.
Das ist ja hervorragend. Wie viele Jahre haben Sie geübt und wie viele Stunden am Tag üben Sie so etwas?
Ich habe als Jugendlicher mir so ein Tonband gekauft, das konnte vorwärts und rückwärts laufen. Da habe ich ein paar Stunden geübt. Das hat ja so einen strangen Klang. Das Schwierigste war, an diesem Klang zu arbeiten, weil Otto klingt ja nicht rückwärts wie Otto, sondern wie O, O. Also ich muss ein Laut wie T, wenn ich es rückwärts spreche, dann wird aus T, wird dann H. Ich muss also wirklich, weil es ein explosiver Laut ist, quasi die Betonung komplett umdrehen. Das ist die eigentliche Schwierigkeit und deshalb klingt es auch so ein bisschen strange. Aber inzwischen hat sich das automatisiert. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass ich stundenlang tagsüber im stillen Kämmerlein sitze und rückwärts spreche. Allerdings, wenn ich dann irgendein Ortsschild sehe, dann reizt mich das doch, das kurz auszuprobieren, ob ich es rückwärts hinkriege.
Sie können ja sogar auch in Fremdsprachen rückwärts sprechen, werden mitunter auch im Ausland engagiert für Ihre Shows Think Theater und Denken hilft. Und das hört sich jetzt total lustig an und total leicht, aber ich kann mir vorstellen, Sie müssen sich wahnsinnig konzentrieren, wenn Sie diese Sätze rückwärts sprechen. Ist das der Sinn der Übung?
Ja, Sie haben ja eben selber gesagt, das sieht aus wie Sitzgymnastik mit Tönen. Das beschreibt es ganz gut. Was passiert im Kopf, wenn ich einen Satz rückwärts spreche? Ich muss ja den Satz vorstellen, als Ganzes geschrieben. Ich sitze in der Sendung Doppelkopf. Stellen Sie sich das jetzt auch beim Zuhören, machen Sie mal die Augen zu und stellen Sie sich mal vor, ich sitze in der Sendung Doppelkopf. Dann unterteilen Sie im Kopf den Satz in kleine Teile, nämlich ich sitze, Pause, in der Sendung, Pause, Doppelkopf. Drei Teile. Dann gehe ich an den letzten Teil, nämlich Doppelkopf, und fange an, dieses Wort Doppelkopf rückwärts zu lesen. Also zoom ran an dieses Wort. On, muss dann noch bedenken, dass es ein bisschen anders klingt. Und greife so im Geiste die einzelnen Satzteile rückwärts ab. Das heißt, was ich trainiere, ist das bildliche Vorstellungsvermögen. Und das ist, glaube ich, genau wie in der Gedächtniskunst, ich viel mit Bildern arbeite, der eigentliche Nutzen beim Rückwärtssprechen, dass ich wirklich Konzentration und bildliches Vorstellungsvermögen trainiere. Und der zweite große Vorteil ist, auf der Bühne ist es lustig und macht den Zuschauern Spaß.
Denken hilft und sogar rückwärts sprechen hilft. Und Sie können auch rückwärts singen. Gibt es auch dafür ein Beispiel oder genieren Sie sich jetzt?
Ich geniere mich überhaupt nicht, schon gar nicht. Jetzt, meine Damen und Herren, Sie müssen jetzt den Tontechniker sehen. Der freut sich, weil das kriegt ja auch nicht alle Tage zu sehen, jemand, der ins Studio kommt und rückwärts singt. Und ich singe jetzt aber mal für alle, die zuhören, ein bekanntes Lied rückwärts. Und Sie können natürlich mitraten, was da wohl andersrum bei rauskommt. Und das Ganze klingt dann so. Oh, hit aralo, oh, hit aralo, i hit aralo, i hit aralo, oh, hit aralo, oh, hit aralo, i hit aralo, i hit aralo. Nia, sche, gök, musst du zwab, idia, idia, nia, schne, nos, minne, sief, in, ürg, ne, nacht,
Nun, sua hust o zum ne ore in et idia, idia, ögra heb ichtnest leven jat, idia, idia.
Naja, dann fragen wir mal den Kollegen in der Technik, ob er es geraten hat. Er schüttelt mit dem Kopf. Sie haben es ja mitgeschnitten und wir werden es jetzt wieder in der richtigen Reihenfolge senden. Ich weiß ja, was es ist. Ich habe es ja in Ihrem Buch gelesen. Denken hilft. Und wir hören uns das jetzt mal an.
Heidi, Heidi, meine Welt sind Berge. Heidi, Heidi, denn ihr oben ist nur zu Haus. Nun hör. Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein. Heidi, Heidi, baust du zum glücklich sein. Olera, ihi, olera, ihi, olera, ihu, olera, ihu, olera, ihi, olera, ihi, olera, ihu, olera, ihu.
Bernhard Wolf, Rückwärtssprecher und Gedächtniskünstler und Chef des Think Theater, das ist nicht mehr zu toppen. Nur eigentlich steht jetzt wieder Musik an bei uns, bevor wir dazu kommen. Sie machen das ja alles, um Ihr Gedächtnis zu perfektionieren, um die Merkfähigkeit zu trainieren, den großen Muskel Gehirn. Eben während die letzte Musik gelaufen ist, habe ich gedacht, oh, gleich musst du noch dran denken, frag ihn das und das noch. Habe mir das dummerweise aber nicht aufgeschrieben, jetzt ist es weg. Gibt es für diese Situation etwas nach dem Motto, ich muss dran denken, kann oder will es mir aber nicht aufschreiben? Was kann ich da tun?
Wenn es bestimmte Themen gibt, ist es gut, sich ein Stichwort zu merken. Also wenn Ihnen eine ganze Frage durch den Kopf geht, das zu reduzieren auf einen Begriff. Es ist genauso wie wenn ich eine Rede halte, dann habe ich riesen Stress, wenn ich versuche, die wortwörtlich auswendig zu lernen. Aber es hilft mir sehr, wenn ich eine lange Rede reduziere auf die wichtigsten 7 bis 12 Punkte. Und wenn ich dann einen Stichwort angenommen, Sie wollten mich fragen, Mensch, kann man denn davon leben, vom Rückwärts sprechen? dann hätten Sie einfach sich so eine Frage, kann man davon leben und wie ist das eigentlich ein echter Beruf, reduzieren können auf eine Gehaltsabrechnung. Also zum Beispiel die Frage danach, funktioniert das Ganze als Lebensunterhalt? Und mit diesem einen Bild Gehaltsabrechnung, das hätten Sie vielleicht noch so sich vorgestellt, dass das hier auf dem Tisch liegt, diese Gehaltsabrechnung. Das hätte schon gereicht. Und so eine komplexe Frage, indem sie auf ein Bild und auf einen zentralen Inhalt reduziert ist, wäre Ihnen schneller wieder eingefallen.
Ja, kann man von dem Beruf leben und ist das überhaupt ein richtiger Beruf? Der Kabarettist Georg Schramm, der auch mal hier in der Sendung zu Gast war, der ist in solchen Situationen mal gefragt worden, seit wann arbeiten Sie nicht mehr?
Ja, sehr schön ausgedrückt.
Gut, jetzt Bernhard Wolf ist zu Gast in Doppelkopf bei HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Gehirn und Denken, Merkfähigkeit und Kreativität, das gehört zusammen. Sie sind in Lübeck geboren, vor 43 Jahren, glaube ich, Herr Wolf, haben in Hamburg studiert und leben jetzt in Berlin. Warum?
Es ist immer größer geworden. Ich bin in Hamburg gelandet, weil ich dort in der Werbeagentur Springer und Jacobi gearbeitet, getextet habe, auch da sozusagen meiner Leidenschaft für Wort und Sprache frönen konnte, habe auch in Hamburg studiert, bin dann aber sowieso eigentlich immer viel auf Reise gewesen und dann hat es mich jetzt vor 3 Jahren aus 2 Gründen nach Berlin verschlagen. Das eine ist privater Grund, also wir haben uns entschlossen, Berlin zum Lebensmittelpunkt zu wählen und der zweite Grund ist, dass Berlin einfach überhaupt was kreative Köpfe, kreatives Arbeiten, auch die Kleinkunst- und Entertainment-Szene, ist Berlin ein wahnsinnig buntes, tolles Pflaster und dadurch ist es dann Berlin geworden.
Und da leben Sie in einem Haus am See?
Ich würde gerne in einem Haus am See leben, bis es soweit ist, höre ich wenigstens ab und zu das gleichnamige Lied.
Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen, kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.
Peter Fox, Haus am See und ich kann es kaum erwarten, mehr zu hören von Bernhard Wolf, heute zu Gast in Doppelkopf bei HR2 Kultur. Sie leben in Berlin, Berlin gilt als Stadt der Kreativen, Denken und Gehirn hat auch etwas mit Kreativität zu tun. Nur, was ist zu tun, wenn die flöten geht?
Ich glaube, Kreativität geht häufig dadurch flöten, nicht dadurch, dass im Kopf was nicht stimmt, sondern dadurch, dass ich in der falschen Umgebung bin. Und ich habe mich in der letzten Zeit intensiv damit beschäftigt, warum zum Beispiel Mitarbeiter in Unternehmen kreativ sind oder nicht kreativ sind. Und das ist ein ganz Paradox, weil Unternehmen natürlich im Moment alles drauf setzen, innovativ zu sein, sich kreative Mitarbeiter wünschen, Menschen mit eigenen Ideen, die unternehmerisch denken und handeln, und sich dann immer schrecklich wundern, warum das nicht der Fall ist. Und wenn man dann mit Menschen spricht aus Unternehmen, habe ich nie den Eindruck, dass das ideenlose Menschen sind. Ich habe aber immer den Eindruck, die kommen gar nicht zum Zuge. Also eigene Ideen sind nicht erwünscht, werden nicht unterstützt. Und es liegt an der Struktur der Unternehmen, es liegt am Führungsstil, dass Kreativität sich nicht ausleben kann, um das mal so auszudrücken. Deshalb neben den Dingen, die ich gedanklich tun kann, das wirklich das kreativere Denken, welche Kreativitätstechnik man da so benutzen kann, spielt eine ganz große Rolle, wie ist mein Umfeld im Job, aber auch privat, an welchem Ort bin ich, wenn man Menschen fragt, Mensch, wo habt denn ihr die besten Ideen? Dann ist immer ganz weit vorn, ja, unter der Dusche, beim Autofahren und beim Waldspaziergang. Der Arbeitsplatz ist nie dabei. Also es gibt offensichtlich bestimmte Orte und Umgebungen, in denen wir kreativ sind. Und solche Orte muss man sich schaffen und suchen.
Naja, gut. Ich nehme es ja jetzt meinem Arbeitgeber nicht übel, dass ich mich am Arbeitsplatz nicht duschen kann, damit mir dort die besten Ideen kommen. Was kann denn der Arbeitgeber trotzdem tun, trotz der vorgegebenen Strukturen, Räume und Situation im Betrieb, dass die Mitarbeiter kreativ sein dürfen?
Also es gibt sowas wie kreative Verantwortung in Unternehmen. Also die Frage ist, wer im Unternehmen darf Ideen haben, die dann hinterher umgesetzt werden. Und eine wichtige Erkenntnis ist, ein Unternehmen wird in der Zukunft nicht überleben, wenn die kreative Verantwortung nur beim Chef liegt. Und viele Unternehmen, die das so machen, sind damit den Bach runtergegangen, weil sie es auch nicht geschafft haben, quasi einen kreativen Spirit in die Mannschaft reinzutransportieren, wenn sie mal einen kreativen Chef hatten. Deshalb ist es wichtig, diese kreative Verantwortung in die Teams reinzugeben und wirklich zu sagen, Mensch, wenn ihr eine Idee habt im Umfeld unseres Angebotes, dann baut euch ein Team zusammen, arbeitet es weiter bis zu einem bestimmten Punkt, stellt es dann auf der nächsten Ebene als Projekt mal vor, dann wird entschieden, passt das überhaupt zur Positionierung des Unternehmens? Wenn ja, spinnt es weiter, dann wird ein Prototyp gebaut, dann wird es getestet, entwickelt. Ich muss aber den Leuten geben, selber ganz am Anfang des Ideenspinnen das selbst machen zu dürfen. Dann ist die Motivation auch immens groß, so ein Projekt mit Nachdruck voranzutreiben. Ganz anders, als wenn der Chef eine Idee hat und sagt, ich hatte eine Idee, ich bin der Chef und ihr setzt sie jetzt um.
Oder dann, wenn der Chef gleich sagt, die Idee ist nichts, können wir uns nicht leisten, können wir nicht gebrauchen, andersherum.
Das ist der absolute Killer, solche Chefs. Also so nach dem Motto, wir haben ein Brainstorming, der Chef kommt rein und sagt so, jetzt mal Ideen, aber nur die, die wirklich funktionieren, dann ist die Sache schon tot.
Wie wäre es denn idealerweise? Was sollte ein Chef tun und was sollte ein Chef lassen, damit das funktioniert?
Ein Chef sollte Mitarbeitern ein bisschen Freiheit und Autonomie geben. Also er sollte ihnen sagen, welche Probleme sie zu lösen haben, aber nicht wie. Ein Chef sollte seinen Mitarbeitern Freiraum geben, auch mal einen Schritt zurück zu machen und sich eine halbe Stunde wirklich mit Distanz zum Tagesgeschäft Gedanken zu machen, vielleicht auch mal sich eine halbe Stunde auf die Wiese zu legen, einen Abstand zu haben zum Tagesgeschäft. Ein Chef sollte in der Lage sein, sich auch mal eine Idee anzuhören, die vielleicht wirklich Schwachsinn ist. Es ist ja nicht so, dass jede Idee gleich ein Volltreffer ist. Ich muss aber viele, viele Ideen haben, bevor am Schluss was richtig Duftes dabei ist. Deshalb muss ich auch aushalten können, dass ich erstmal über ungewöhnliche, überraschende, manchmal wirklich abstruse Ideen spreche, bis die mich zu wirklich brillanten Ideen führen. Und das ist wirklich eine Kultur, dass nicht alles immer gleich richtig und perfekt sein muss. In Deutschland gerne genommen. Es muss immer sofort richtig und perfekt sein. Es ist richtig oder falsch.
Oder es gibt nur den einen Weg, wie etwas umgesetzt werden kann, weil wir das ja schon immer so gemacht haben.
Ganz genau. Wenn das der Fall ist, das blockiert natürlich Mitarbeiter. Die haben dann natürlich auch Hemmungen, gegen diesen einen Weg zu verstoßen, mal etwas anders zu machen, weil sie wissen, sie werden dafür sanktioniert, für eine Idee, die vielleicht im Kern gut ist. Ermutigung ist ganz wichtig, dass Mitarbeiter das Gefühl haben, wenn ich eine eigene Idee hier auf den Tisch lege, dann ist das erwünscht. Dann wird das nicht irgendwie komisch abgestraft. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland noch sehr, sehr weit hinterher.
Ja, da kann vielleicht Bernhard Wolf, Sie, heute Gast in HR2 Kultur, ein Gedächtniskünstler und Chef des Think Theaters, auf die Sprünge helfen. Denn Sie geben ja auch Vorträge und gestalten Events für Unternehmen. Damit das genau passiert, bei den Chefs erstmal und dann auch bei den Mitarbeitern. Und wenn es um Ideen geht, irgendwo schwirren die ja umher im Universum oder was weiß ich wo. Wo waren die denn vorher? Wo kommen die her?
Das Universum ist ja in dem Fall unser Kopf. Es gibt ja so diese schöne mystische Vorstellung, dass Ideen vom Himmel fallen oder wir wirklich vom Geistesblitz getroffen werden und dass die wirklich aus dem Universum uns in die Birne fliegen. Tatsache ist, dass eigentlich bei einer Idee sich in unserem Kopf zwei Dinge miteinander verbinden, die vorher nicht miteinander verbunden waren. Und das schafft auch dieses Aha-Erlebnis. Also ich vergleiche das immer ganz gerne eigentlich damit, auch wie ein neues Leben entsteht. Also eine Idee wird ja auch geboren, sagt man. Man sagt ja auch, eine Idee geht schwanger. Und bevor also eine Idee geboren wird und bevor ich schwanger gehe, müssen sich ja dann offensichtlich zwei Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, auch treffen, sich gegenseitig befruchten, nachdem sie einen kleinen Flirt miteinander hatten. Und ich glaube, so ist es auch. Wir haben Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, häufig auf sehr getrennten Wegen. Und Kopf ist rund, damit die Gedanken mal die Richtung wechseln können. Und wenn sie das tun, dann treffen sich Gedanken, manchmal zufällig oder durch einen äußeren Anlass, und eine Idee wird geboren. Das ist meine Überzeugung. Das ist das Kernprinzip ist der guten Idee. Zwei unverbundene Dinge verbinden sich. Und das kann ich natürlich auch unterstützen und stimulieren, indem ich bestimmte Kreativitätstechniken benutze. Und viele von diesen Kreativitätstechniken sind nichts anderes als zufällig Gedanken zusammenzuführen, die im Kopf rumschwirren.
Zufällig Gedanken zu führen, heißt es auch mal, die Gedanken laut aussprechen. Also ich spreche zum Beispiel gerne mit mir selbst. Auch wenn sich das jetzt ein bisschen merkwürdig anhört. Macht das Sinn?
Ich wollte gerade sagen, dann ist ja gut, dass ich heute mal hier bin. Aber ich glaube, mit sich selbst sprechen macht Sinn, denn die Gedanken formieren sich oder formen sich ja erst richtig aus, wenn ich spreche. Also im Formulieren, noch mehr ja im Schreiben, bin ich gezwungen, beim Gedanken wirklich eine Gestalt anzugeben und wirklich sehr konkret zu werden. Und deshalb ist laut Sprechen auf jeden Fall förderlich, um Gedanken auszuformulieren und auch um Ideen zu spinnen. Ich mache das selber auch im Übrigen. Also wenn ich an neuen Nummern arbeite, dann stelle ich mich hin und spreche. Also spreche einfach drauf los, guck, was fällt mir zu bestimmten Themen ein, improvisiere und dann fixiere ich die guten Gedanken, die dabei entstehen, und halte es fest.
Und wenn Sie mal nichts haben zum Festhalten, also zum Hinschreiben, wie merken Sie sich dann Ihre eigenen Ideen, die Ihnen beispielsweise beim Autofahren kommen?
Ich bin immer tiefst deprimiert, wenn ich nach so einer Autofahrt das Gefühl hatte, boah, bei Kilometer 17 hatte ich eine Idee und die weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist ja ganz furchtbar. Darum habe ich mir angewöhnt, wirklich immer Zettelstift auch dabei zu haben, Ideen festzuhalten. Manchmal spreche ich auf mein eigenes Handy, wenn ich mir irgendwie ein guter Satz, eine gute Formulierung einfällt. Oder ich mache das tatsächlich so mit einer kleinen Merktechnik, dass ich mir den Grundgedanken der Idee bildlich vorstelle und dann später wieder abrufen kann.
Dabei ist alles erlaubt, improvisieren, spinnen, Unsinn reden. Und Sie schreiben sogar in Ihrem Buch Denken hilft, Vergleiche sind wichtig. Man soll sogar Äpfel mit Birnen vergleichen. Was heißt das?
Das heißt, dass Analogien, Vergleiche häufig zu guten Ideen führen. Also wir gucken ja beim Erfinden auch viel in der Natur ab. Also indem ich Dinge, die in der Natur passieren, vergleiche mit praktischen Problemen, die ich im Alltag lösen muss, komme ich auf Lösungen. Also ich habe vielleicht bei der Spinne mal abgeguckt, wie fängt die Fliegen? Ah, die spinnt da so ein Netz, mache ich auch. Ich knüpfe mal ein Netz und gehe damit fischen. Also ich kann durch Vergleiche, durch Analogien häufig Lösungen finden. Vergleiche werden auch ganz häufig benutzt, um überraschende Kommunikation zu betreiben, zum Beispiel in der Werbung. Ich kann mit Vergleichen sehr anschaulich und sehr schnell Dinge erklären. Ich kann zum Beispiel sagen, ein Auto fährt wie auf Schienen. Dann weiß jeder, boah, das hält offensichtlich wirklich cool die Spur und ich fühle mich, als wenn ich mit dem Zug fahre. Also dieses als wenn und das funktioniert genauso wie, ist eine ganz schöne Methode auch, um schnell und überraschend zu kommunizieren.
Und dann gibt es noch den Bewahrer und Veränderer in uns. Der Bewahrer, der möglichst nichts verändern will, und der Veränderer, der da raus will. Sind die beiden ständig im Widerstreit innerlich?
Ich glaube, die sind im besten Fall in der Balance. Also man muss ja sagen, wir haben ja einen großen Konflikt. Wir haben als Menschen eine Identität und die nährt sich auch aus dem, was wir immer in gleicher Art und Weise tun, denken und bewerten. Das ist ja auch identitätsstiftend, wenn jemand sein Gedächtnis verliert und damit die Dinge, die Abläufe, die er mal gelernt hat, dann verliert er ja auch ein Stück Identität. Das ist der Bewahrer in uns, der will Dinge so tun wie immer und der will Dinge tun wie in der Vergangenheit, bewährte Dinge auch weiter zu tun. Gleichzeitig passieren um uns herum viele Veränderungen. Also mit jedem Tag, mit jedem Jahr gibt es komplett neue Herausforderungen um uns herum. Und ich muss mich anpassen an diese neuen Herausforderungen und dafür muss ich Dinge verändern. Und wenn ich nicht mindestens so schnell umdenke und Dinge verändere, wie sie um mich herum sich verändern, wird es schwierig. Deshalb, ich glaube, wichtig ist es, im Gleichgewicht zu halten, auch gar nicht ein durchgeknallter, spinnerter Kreativer zu werden, sondern die Dinge, die einem wichtig sind, vor allen Dingen die eigene Werte zu erhalten, die zu bewahren, aber sehr flexibel und kreativ auf Veränderungen in der Umwelt zu reagieren.
Bernhard Wolf ist Chef der Think Theater GmbH für intelligentes Entertainment, Berater für Tagungs- und Eventplanung, Ideenentwickler und Konzeptionierer, Schreiber und Moderator nach dem Motto Kompetenzen aus einem Kopf. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich Sie eine Rampensau nenne, denn Sie sprechen, zaubern, moderieren, halten Reden und sind Chef des Think Theaters. Bei all dem, was Sie beruflich schon gemacht haben in Ihrem Leben, Herr Wolf, hätten Sie diesen Weg nicht abkürzen können?
Ja, wenn ich die Abkürzung gekannt hätte, bestimmt. Und das war ganz spannend, Sie haben ja vorhin diese vielen Berufe aufgezählt. Man hatte nur den Eindruck, das sind viele Berufe, weil wir Berufe in bestimmten Kategorien denken. Es gibt den Beruf oder die Tätigkeit, die ich ausübe, gibt es einfach nicht mit einem Begriff definiert oder in einer Schublade. Die Abkürzung, die suche ich ständig. Es ist möglich, dass es andere Abkürzungen gegeben hätte, aber solange ich immer einen Weg finde, die Dinge zu tun, die mir am Herzen liegen und die mir Spaß machen und die damit zu tun haben, andere Menschen zu begeistern und zu überraschen, solange geht es mir auch gut. Wenn es Abkürzungen gegeben hätte, dann habe ich sie im entscheidenden Moment vielleicht nicht gesehen, aber ich halte die Augen offen und versuche auch immer kleine Wege rechts und links zu finden.
Assoziationen, kreatives Denken und schließlich Merkfähigkeit. Das Ganze beeinflusst sogar unsere Zukunft, sagen Sie, Bernhard Wolf. So steht es in Ihrem Buch Denken hilft. Wieso das denn?
Unsere Zukunft können wir ja grundsätzlich beeinflussen durch unser Handeln. Und wir können selber entscheiden, ob wir nach einem bestimmten Plan handeln und nach einer eigenen Zukunftsvision oder ob wir die Dinge einfach so passieren lassen, wie sie kommen. Und wenn ich mir ein starkes Bild davon mache, wie ich mir persönlich die Zukunft wünsche und mich an diesem Bild orientiere und danach handle, dann nehme ich großen Einfluss auf die Zukunft. Und es hat einen Grund, warum Unternehmen Unternehmensvision haben. Es hat einen Grund, warum Zukunftsforscher Szenarien entwickeln und diskutieren. Warum also sollte ein einzelner Mensch nicht auch ein ganz konkretes Bild seiner persönlichen, beruflichen, privaten Zukunft haben können?
Naja, Helmut Schmidt hat gesagt, wenn Sie Visionen haben, gehen Sie zum Psychiater.
Vielleicht kommt man mit dem dann auch in ein spannendes Gespräch.
Also diese Visionen im Kopf schon sich auszumalen, was mal sein wird, was ich gerne haben möchte, wie mein Leben verlaufen soll. Ist das sowas wie die sich selbst erfüllenden Voraussagen?
Ja, im Grunde ja. Also im Grunde ist das derselbe psychologische Mechanismus. Ich mache mir ein Bild, also ich schaffe mir eine Vorstellung von dem, wie es sein soll, was in der nächsten Woche passieren darf, worüber ich mich freuen würde. Und dadurch nehme ich Chancen und Gelegenheiten viel eher wahr, als wenn ich einfach so diffus durchs Leben laufe. Das ist keine Garantie dafür, dass solche Dinge passieren. Und da wird mit diesem psychologischen Mechanismus oder mit dieser selbsterfüllenden Prophezeiung viel Schindluder getrieben. Da werden viel Bücher für viel Geld verkauft. Die Menschen suggerieren, du kannst dir jeden Wunsch erfüllen. Oder stell dir vor, du hast heute Abend einen Parkplatz vor deiner Wohnung und dann ist da ein Parkplatz. Das funktioniert nicht so eins zu eins, aber es hat auf jeden Fall eine große Kraft, sich einen Zukunftsplan zu machen und damit die Chancen zu erhöhen, dass die Dinge auch so passieren, wie ich sie mir wünsche.
Also Denken ist nicht nur wichtig, um sich Namen, Zahlen, Dinge zu merken, Situationen und Umstände, sondern ich kann tatsächlich auch das Gelingen schon denken vorher in meinem Kopf.
Genau, ganz genau. Das Gelingen schon denken, das ist sehr schön formuliert. Das kann ich. Und dieses planerische Denken ist ja eine durchweg menschliche Fähigkeit. Und das macht uns, glaube ich, auch aus als Menschen, dass wir eine Zukunft für uns selber erfinden können, und zwar eine Zukunft, die unseren Werten und Vorstellungen entspricht und durchaus Einfluss darauf haben, ob sie so eintritt oder nicht.
Der Rückwärtssprecher Bernhard Wolf war mein Doppelkopfpartner in HR2 Kultur. Und jetzt mal im Ernst, Herr Wolf, wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten und rückwärts erleben könnten, wo würden Sie dann stehen bleiben?
Ich würde gerne im Jahr 1740 stehen bleiben, und zwar in Potsdam. Da fand nämlich gerade die zweite barocke Stadterweiterung statt, und da wurden Häuser gebaut in der Stadt, die ganz tolle, spannende Objekte sind, mit denen ich mich gerade so architektonisch beschäftige, und das hätte ich gern gesehen, wie diese Stadthäuser in Potsdam errichtet würden.
Nur eines hätten Sie dann versäumt, Sie hätten nicht mehr die Zeichentrickserie Wiki erlebt.
Oh, das stimmt, das wär ein großer Verlust.
Warum?
Wiki ist für mich ein tolles Beispiel für einen kreativen Kopf. Eigentlich, wenn man sagt, wer macht's vor, wie man kreativ denkt, tickt und Ideen auch umsetzt, das ist für mich Wiki der Wikinger.
Und deswegen heißt auch Ihr letzter Musikwunsch so.
Wiki der Wikinger.
Der Rückwärtssprecher Bernhard Wolf war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
War sehr amüsant mit Ihnen.
Gleichfalls.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.